Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Wir setzen fort in unserer Serie Die Heiligen von nebenan zu Besuch bei den Thessalonichern. Also wir beschäftigen uns mit dem Thessalonicher Brief jetzt in der fünften Woche und heute ist der Abschluss. Und dieser Abschluss wird sehr praktisch werden, hat einen starken Praxisbezug und ich finde, das ist gut. Weil wenn du dabei warst die letzten Wochen, hast du gemerkt, wenn es darum geht, als Heiliger zu leben, Jesus nachzufolgen, dann ist das etwas, das nicht theoretisch ist, sondern eigentlich sehr praktisch. Und darum freue ich mich auf diesen Abschluss und möchte euch kurz einen Überblick geben, wie das aussehen wird. Der Großteil dieses Textes, den wir heute Morgen betrachten werden, ist eine Aufzählung von Dingen, die eine Gemeinde kennzeichnen sollen von Heiligen. Also die Thessalonicher in diesem Fall, an die wurde das ja geschrieben, diese Gemeinde, dieser Stadt Thessalonich, was sie charakterisieren soll. Und diese Liste ist natürlich nicht total vollständig, weil es ist ja auch nicht an uns ursprünglich geschrieben worden. Wenn jetzt der Apostel Paulus uns einen Brief schicken würde, dann würden wahrscheinlich ein paar andere Dinge drin vorkommen. Aber ich glaube trotzdem, dass da sehr viel drin ist für uns. Und ich habe das mal genannt, eine sehr konkrete Gemeinde-Checkliste. Genau, da oben, da sieht man auch den Textabschnitt, den wir anschauen würden, also eine Checkliste für Gemeinden. Und weil manches, was dann in dieser Checkliste stehen wird, nicht so einfach ist umzusetzen, möchte ich dann auch noch darauf eingehen, wie Gott uns helfen will, dass das dann auch realisiert werden kann, dass wir das in die Praxis auch schaffen. Okay? Also so ist der Plan. Und ich möchte eigentlich gleich einsteigen. Dadurch, dass 13 Punkte sind, braucht man eine Stunde Mehrheit. Ich hoffe, das passt für euch. Aber ja, wir schaffen es. Nein. Preach it. Das Brauthändel ist halt dann einfach sehr durch. Na, ich werde schauen, ich gehe manche Punkte ein bisschen länger, manchmal gehen manche dann nur eine Minute. Also mein Ziel ist eigentlich 30, 35 Minuten wie üblich. Ich steige gleich ein. Der erste Punkt, da steht Folgendes. Vers 12 und der erste Teil von Vers 13 im Kapitel 5 vom 1. Thessalonicher Brief. Wir bitten euch, Brüder und Schwestern, erkennt die an, die sich unter euch mühen und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen. Achtet sie äußerst hoch in Liebe wegen ihres Wirkens. Okay, ich habe das mal beschrieben mit Achtung und Liebe für Leiter. Also eine gesunde Gemeinde braucht Leitung. Und es braucht Leiter, die sich auch mühen um die Gemeinde und die auch bereit sind, Dinge auszusprechen, die vielleicht unbequem sind. Hier steht nämlich, die euch vorstehen, ja, und die euch auch zurechtweisen im Herrn. Das ist das eine, Leiterschaft. Und das zweite, was auch wichtig ist, es braucht Menschen, die sagen, ich bin bereit, diesen Leuten, die sich abmühen, die sich einsetzen für die Gemeinde, denen Achtung in Liebe zukommen zu lassen. Und ich möchte hier ein Geheimnis verraten. Warum steht das hier? Das Geheimnis lautet folgendermaßen. Leiter sind auch Menschen. Ja. Keine Maschinen. Auch sie brauchen Liebe und Anerkennung. Und ich muss aus eigener Erfahrung sagen, es tut gut, ein Lob mal zu bekommen, vielleicht eine Einladung, irgendeine Aufmerksamkeit, das tut gut. Und das brauchen selbst Leiter. Und wer sind unsere Leiter, fragt sich vielleicht der ein oder andere. Der Gerald, der ist ja jetzt mit dem Kigo raus, also der hat das Kigo-Türschat angehabt. Und der Roland, winke mal kurz, der Roland, der ist am Schlagzeug gesessen. Also sie machen ganz viele Dinge in der Gemeinde und nehmen sich Zeit heraus. Und bei unseren Leitnertreffern ist auch die Silvia mit dabei, aber offiziell sind es Roland, Gerald und ich mal, die eingesetzt sind in der Gemeindeleitung. Und was wir auch dabei sind momentan, ist, dass wir wollen mehr Bereichsleiter haben. Also Leiter, die einen ganzen Bereich leiten und die Hauptleiter einfach entlasten auch, indem sie Dinge selbstständig umsetzen und in Absprache einfach machen. Zum Beispiel Thomas, der einen ganzen Lobpreisbereich übernommen hat und so weiter. Also denkt einfach dran, Achtung für und in Liebe für die Leiter. Und interessanterweise, ganz wichtig, das ist ein Geben und ein Nehmen. Ja. Hier steht nämlich, achtet sie äußerst hoch in Liebe wegen ihres Wirkens. Das heißt, es ist etwas, was sich ein Leiter letztendlich auch erarbeiten muss. Wenn nicht sichtbar ist, dass jemand auch sich müht um die Gemeinde und etwas tut, dann kann er auch nicht erwarten, dass da etwas zurückkommt von der Gemeinde. Aber wenn sich jemand müht, dann soll auch da Achtung und Liebe zurückkommen. Ich habe erlebt, die Silvia und ich haben erlebt, eigentlich ein Extrembeispiel, wie es nicht laufen sollte, von einem Freund von uns, der hat vor 5 Jahren eine Gemeinde in Deutschland übernommen, eine kleinere Gemeinde, hat sich da wirklich rein investiert und gleich voll viel einfach Gemüt, ja, für die Gemeinde. Und da war ein Mann, der hat ihn einfach komplett gehasst, ja, kann man nicht anders sagen. Der wollte selbst leiten, hat alles besser gewusst und ging sogar so weit, dass er Dinge im Gemeindegebäude oder am Gemeindegebäude zerstört hat, weil er einfach nicht einverstanden war mit den Entscheidungen, die Matthias, unser Freund, getroffen hat. Und erst als es ging gar nicht mehr anders, als dieser Mann quasi rausgeschmissen wurde, konnte es eigentlich dann wieder so richtig weiter wachsen, konnte wirklich was vorangehen, war Friede wieder da. Und das führt uns nämlich auch schon zum Nächsten, was Paulus dann genau in diesem Zusammenhang nämlich sagt. Zweiter Teil von Vers 13, haltet Frieden untereinander. Also diese Liebe und diese Achtung der Leiterschaft gegenüber ist auch ein Nährboden für Frieden in der Gemeinde. Und ich muss eine Warnung aussprechen, genau, wir haben den nächsten, genau, Friede. Ich muss eine Warnung aussprechen an dich, wenn du nicht hier bist in Frieden, dann bist du falsch bei uns. Krass, gell? Wie kann ich das sagen? Das liegt daran, dass wenn Kirche oder Gemeinde kein Ort des Friedens mehr ist, dann ist es eine Kirche oder Gemeinde. Warum? Weil Jesus das Haupt der Gemeinde ist. Er ist der Friedefürst. Er ist der, der sein Leben hingelegt hat, damit Versöhnung geschehen kann. Damit Friede zwischen Gott und Mensch herrscht. Er ist unser Boss. Und er liebt Frieden. Und er steht für Frieden. Und dafür steht auch das Kreuz, letztendlich das Zeichen der Christen. Also wenn Gemeinden nicht mehr Orte des Friedens sind, dann ist richtig was verkehrt. Ja. Aber es ist natürlich eine Herausforderung, in Frieden miteinander zu leben, einander zu vergeben. Aber es ist ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Dann haben wir noch was, ich habe das mal überschrieben mit Zurechtweisung für Chaoten. Vers 14, da steht Folgendes. Wir ermahnen euch, Brüder und Schwestern, weist die zurecht, die ein unordentliches Leben führen. Was bedeutet das? Das Prinzip dahinter ist, dass wir Verantwortung haben in der Gemeinde füreinander. Das heißt, wenn jetzt jemand zum Beispiel von uns, ich würde mal sagen, besondere Verantwortung liegt unter den Mitgliedern, ja, die sagen, ich gehöre fix zur Gemeinde, ich bin getauft da dabei. Wenn jetzt einer von uns offensichtlich arbeiten könnte und nicht arbeiten geht, weil er sagt, freut mich nicht, ich wurscht, ja, dann ist das nicht gut. Dann sollte man da nicht drüber wegsehen, sondern sprechen mit der Person. Was ist los? Warum? Und so weiter. Und da geht es nicht darum, jemand fertig zu machen, sondern jemand in Liebe zu helfen. Und das sieht man nämlich, wenn man das weiterliest, diese Verse. Da geht es nämlich weiter und da steht, also weist die zurecht in unordentliches Leben führen und dann ermutigt die Ängstlichen, nehmt euch der Schwachen an und seid geduldig mit allen. Ermutigt die Ängstlichen, nehmt euch der Schwachen an und seid geduldig mit allen. Sind gleich nochmal, wir machen richtig Meter jetzt. Ermutigung für Ängstliche, Hilfe für Schwache, Geduld mit allen. Was steckt da dahinter? Die wenigsten Menschen, die ein chaotisches Leben führen oder vielleicht ein unordentliches Leben führen, haben sich dafür entschieden. Oder habt ihr schon mal mit einem Kind gesprochen und das Kind hat gesagt, wenn ich mal groß bin, dann werde ich ein Chaot. Sagt kein Kind, oder? Kinder möchten Feuerwehrmann werden oder Bundespräsidentin. Ja. Oftmals stehen Ängste dahinter, wenn jemand sich nicht mehr bewegt, im Chaos vielleicht versinkt oder Schwächen. Und Schwächen führen vielleicht zu anderen Dingen wie Süchten, anderen Problematiken, die es schwierig machen, ein Leben in Ordnung zu führen. Und gerade da braucht es Ermutigung für Ängstliche, da braucht es Hilfe für Schwache und da braucht es viel Geduld. Das sind Dinge, die dann wirklich gebraucht werden. Und ich finde es so schön, dieser Text, das ist nicht irgendwo so am grünen Tisch geschrieben worden, sondern aus dem wirklichen Gemeindeleben. Und es spricht in unser Gemeindeleben hinein. Wo kannst du Ermutigung spenden? Wo kannst du jemand helfen in seiner Schwachheit? Wo kannst du Geduld beweisen und dich in Geduld bewähren? Ganz, ganz praktische Dinge letztendlich. Aber man merkt schon, herausfordernd, oder? Herausfordernde Dinge, die eine Gemeinde auszeichnen sollen, die Gott einfach gefällt. Vers 15 kommt das nächste. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergilt, sondern bemüht euch immer einander und allen Gutes zu tun. Also wir sollen Gutes statt Böses tun. Und man fragt sich ja, warum? Weil es fühlt sich oft viel besser an, Böses mit Bösem zu vergelten. Warum Gutes zurückgeben, wenn eigentlich Böses auf uns zukommt? Als ich ein Kind war und ein Jugendlicher, da hat mich ein Vers begleitet. Und zwar war das der Vers, in der Jakobus 4, Vers 17 steht. Und zwar, wer Gutes zu tun weiß und tut's nicht, für den ist es Sünde. Und weil ich ja nicht sündigen wollte, jetzt habe ich dann oft die richtige Entscheidung quasi getroffen, das Richtige getan, zum Beispiel jemandem zu helfen, obwohl es mir nicht gefreut hat. Ja. Also ich war im Summe dann ein ziemlich braves Kind. Die Sache war die, eigentlich war meine Motivation falsch. Ich habe das Gute getan, weil ich Angst hatte zu sündigen. Aber das soll nicht der Grund sein, warum wir sagen, ich möchte nicht das Böse, ich möchte das Gute. Das ist, unsere Motivation muss eine andere sein, und zwar, wer wir sind. Unsere Identität ist entscheidend dafür, wie wir die Dinge sehen und wie wir handeln. Wir sind aufgefordert, Böses mit Gutem zu vergelten, weil wir wissen, wer wir sind. Heilige durch Jesus. Und durch Jesus werden wir auch Kinder Gottes. Wir sind Kinder des Höchsten. Dem Vater des Lichts, steht auch in Jakobus. Alles Gute und Vollkommene kommt von ihm. Zu ihm gehören wir. Es ist unsere Identität, die darüber bestimmen soll, wie wir uns verhalten. Johannes 1, Vers 12 steht folgendes. All denen, die ihn aufnahmen, also Jesus aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das verändert unsere Identität. Das heißt, Jesus anzunehmen und ihm im Glauben nachzufolgen, macht uns zu Kinder Gottes. Und das verändert unsere Identität. Und dann wollen wir selbst auf Böses nicht mehr mit Bösem antworten, weil es nicht wir sind, auch wenn es oft so hochkommt. Ja? Aber dann ist es wichtig zu wissen, wer bin ich? Und jetzt kommt es richtig dick, liebe Freunde. Also jetzt, Vers 16. Freut euch zu jeder Zeit. Freude ohne Ende. Puh. Ja, wie soll das funktionieren? Also spätestens jetzt denkt man sich, okay, so apostelig auch der Apostel Paulus ist, in welcher Welt lebt er? Ja, also wir alle erleben unerfreuliche Dinge. Wie sollen wir uns immer freuen? Wie soll das gehen? Ich lasse das mal stehen. Wir werden auch nächste Woche noch mehr vom Rudi über Freude hören. Ich lasse das mal so stehen. Es geht nämlich noch mindestens so krass weiter. Und zwar steht dann ja noch, betet ohne Unterlass. Also wir sollen auch nicht aufhören zu beten. Und jetzt kommt noch das i-Tüpfelchen drauf. Dankt für alles, denn das ist der Wille Gottes für euch in Christus Jesus. Hier muss ich sagen, die Übersetzung, die ich gewählt habe, eine zur Übersetzung ist vielleicht nicht ganz glücklich übersetzt. Dankt für alles würde bedeuten, dass wenn meine geliebte Mama stirbt, dass ich danken soll, dass meine Mama gestorben ist. Das ist schräg, oder? Komisch. Das Gute ist, da steht eigentlich, sagt in allem Dank. Ich kann danken, dass ich so eine wunderbare Mama hatte, wenn sie stirbt. Dass ich diese Beziehung zu ihr hatte, dass ich sie hatte. Aber ich muss nicht für ihren Tod danken. Versteht ihr? Ich kann in diesem Verlust dankbar sein. Silva hatte diese Woche einen Auffahrunfall auf der Autobahn, auch nicht cool auf der Überholspur. Und jetzt könnte ich mich furchtbar darüber ärgern, dass was beim Auto hin ist, das dritte Mal, dass wir unser Heck zerstören. Wir sind echt gut im Heckzerstörung. Und ja, da könnte ich mich dem hingeben. Aber ich kann sagen, ich bin so dankbar, dass ist nichts passiert. Ich bin so dankbar, ich habe eine gute Versicherung. Wird gar nicht so teuer werden, die ganze Sache. Ich bin dankbar in dieser Situation. Obwohl Blechschaden, was weiß ich, ja? Versteht sie? Also dankbar in allem. Und hier blitzt auch schon durch, wie es möglich ist, dass wir die anderen zum Teil echt krassen Dinge umsetzen können in unserem Leben. Und zwar steht ja dann, denn das ist der Wille Gottes für euch in Christus Jesus. Also es hat etwas zu tun mit unserer Beziehung zu Jesus. Er verändert unsere Perspektive. Er gibt uns Grund zur Freude. Er gibt uns Grund, dankbar zu sein über alle weltlichen Dinge hinaus. Aber mehr dazu noch später, wie wir das leben können, was hier so herausfordernd einfach aufgezählt wird. Und es geht noch weiter. Vers 19, da steht, löscht den Geist nicht aus, verachtet prophetisches Reden nicht und prüft alles und das Gute behaltet. Kommt euch bekannt vor wahrscheinlich einigen. Ich habe mal zusammengefasst, wir sind pro Heiliger Geist, wir sind für den Heiligen Geist und wir sind auch für Prophetie, dafür, dass Gott zu Menschen spricht und diese Menschen das weitergeben für andere persönlich oder für die Gemeinde. Ich habe eine Predigt darüber gehalten Mitte Dezember im Rahmen unserer Serie Gottes Stimme hören, das war der Teil 4 mit dem Titel Diese Flamme bloß nicht löschen. Du kannst es auf YouTube einfach nachhören und da rede ich nur über diese drei Verse und darüber überspringe ich das jetzt und fasse es einfach zusammen. Wir sind pro Heiliger Geist und wir sind auch pro Prophetie. Und damit sind wir auch schon beim letzten, nicht schlecht, oder? Für 13 Punkte. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt braucht habe, aber Vers 22, da steht noch ein Abschluss. Und dann wollen wir ein bisschen genauer hinschauen, wie können wir das überhaupt schaffen. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Das ist irgendwie eine Wiederholung von dem, mit, was wir schon vorher gehabt haben, Böses mit Guten vergelten. Und wir haben das irgendwo schon behandelt. Also wir meiden das Böse nicht, weil wir so quasi paranoid sind, und sondern wir meiden das Böse, weil wir wissen, wo wir zu Hause sind, was unsere Identität ist. Wir sind in Christus, wir gehören zu Gott, dem Vater im Himmel. Wir wollen nicht in der Dunkelheit leben, sondern wir wollen im Licht leben. Und ich mache dir Mut, wenn du weißt, und wir wissen oft ganz genau, da ist etwas in meinem Leben, ich habe es reingelassen. Es ist eigentlich böse. Es ist nicht gut. Aber ich will es nicht loslassen. Lass es los. Weil es ist eine Lüge, dass du etwas davon gewinnst. Der Teufel gibt dir immer was, ist es nicht cool, was ich dir gebe. Aber er gibt dir das nur, um dich letztendlich zu zerstören. Er hat nie gute Absichten dahinter. Und da brauchen wir auch, müssen wir auch Entscheidungen treffen und sagen, ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht, ich gebe das auf, weil ich weiß, Gott hat was Besseres für mich. Er will das Gute in meinem Leben freisetzen. Er möchte nicht Zerstörung, er möchte Leben. Und drum lass los. Meide das Böse in jeder Gestalt. Meide es. Meide es. Das heißt, wir haben hier eine ganze Fülle von Dingen. Achtung und Liebe für Leiter, Friede, Zurechtweisung für Chaoten, Ermutigung für Ängstliche, Hilfe für Schwache, Geduld mit allen. Gutes statt Böses sollen wir tun, Freude ohne Ende, Gebet ohne Ende, Dankbarkeit in allem, pro Heiliger Geist, pro Prophetie und gegen das Böse. Ganz schön viel. Und man könnte die Liste sicher noch fortsetzen, das ist ja das Krasse. Und das sind viele Dinge und einiges davon bringt uns wirklich an unsere Grenzen. Wer ist immer geduldig von euch? Alle Hände, doch nicht. Wer von uns schafft es, immer in diesem Dialog mit Gott zu sein, im Gebet zu sein, im Gespräch mit ihm oder immer Dankbarkeit in verschiedensten Situationen zu haben oder Freude ohne Ende? Riesige Herausforderung, riesige Herausforderung. Wie soll das gehen? Lasst uns weiterlesen. Hier steht nämlich noch was, wie es gelingen kann. Und zwar, jetzt wechselt Paulus in ein Gebet. Er betet jetzt und ich möchte diese zwei Verse, wo er betet, vorlesen. Lasst es einfach mal auf euch wirken. Er betet Folgendes. Er selbst, der Gott des Friedens, heilige euch ganz und gar und bewahre euren Geist, eure Seele und euren Leib, also den ganzen Menschen, unversehrt, damit ihr ohne Tadel seid bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Dann Vers 24, Gott, der euch beruft, ist treu, er wird es tun. Wow, krass, oder? Er wird es tun. Das ist ja wirklich ein Game Changer, das verändert eigentlich alles. Wir schaffen das nicht alleine, aber Gott möchte, dass wir es schaffen. Er möchte, dass wir heilig leben, ihm Ehre geben mit unserem Leben. Und so wird er das in unserem Leben wirken, wenn wir ihn einladen. Wenn du Jesus in dein Leben einlädst und dich zu ihm bekennst, dann kannst du dir sicher sein, Gott kommt an deine Seite und er ist mit dir. Er möchte viel mehr noch als du, dass du dieses Leben in Heiligkeit leben kannst. Er möchte, dass du den Lauf mit ihm vollendest. Ich lese das nochmal. Er selbst, der Gott des Friedens, heilige euch ganz und gar. Also es geht von ihm aus, wenn wir dabei sind, wenn wir mitmachen wollen. Und bewahre euren Geist, eure Seele und euren Leib unversehrt, damit ihr ohne Tadel seid bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Gott, der euch beruft, ist treu. Er wird es tun. Und als ich dies so studiert habe, kam plötzlich so ein Gedanke an ein Video, das ich vor vielen Jahren gesehen habe. Wir werden später einen kurzen Clip davon sehen. Und die Qualität ist echt miserabel. Da sieht man, was sich in 10, 15 Jahren in Videotechnik alles getan hat. Es ist ein Video über einen Vater und seinen behinderten Sohn. Einige von euch kennen das vielleicht. Es geht um Dick und Rick Hoyt. Und an das hat mich Gott einfach erinnert. Und ich glaube, es ist ein Bild dafür, wie sehr Gott will, dass wir den Lauf vollenden, wenn wir mit dabei sind. Ich lese mal die Hintergrundstory vor, bevor wir diesen Clip ansehen. Dick und Rick Hoyt. Als Rick Hoyt 1962 das Licht der Welt erblickte, machten die Ärzte seinen Eltern Judy und Dick keine Hoffnung. Die Nabelschnur hatte sich bei der Geburt um seinen Hals gewickelt und die Sauerstoffzufuhr zum Gehirn abgeschnitten. Rick werde ein Leben lang ein Pflegefall bleiben, weder gehen noch sprechen lernen. Das Beste sei, ihn in einer Anstalt unterzubringen. Seine Eltern weinten. Doch dann beschlossen sie, Rick so zu behandeln wie ein normales Kind. Sie gingen mit ihm rodeln oder schwimmen und lehrten ihn das ABC, auch wenn Rick es nicht verstand, wie seine Ärzte annahmen. Mit 10 Jahren sprach Rick erste unverständliche Worte. Das war mal eine Überraschung. Seine Eltern ließen einen Computer bauen, der es ihm durch kleine Kopfbewegungen erlaubte, einzelne Buchstaben auszuwählen und auf diese Weise Wörter zu schreiben. Zur Überraschung aller waren Ricks erste Worte nicht Hi Mom oder Hi Dad, sondern Go Bruins. Die Eishockey-Mannschaft der Boston Bruins stand damals gerade im Stanley Cup-Finale. Offensichtlich war Rick ein Sportfan. Also sein Gehirn war völlig normal, also er konnte ganz normal denken. 3 Jahre später wurde Rick auf einer öffentlichen Schule zugelassen. Anschließend schloss er die Highschool ab und 1993 graduierte an der Boston University. Also ich habe da ein Bild mit diesem Computer, wo er mit der Kopfbewegung die Buchstaben auswählt und dann seinen Universitätsabschluss. Eine bemerkenswerte Geschichte, doch noch nicht die, die Rick und Dick weltweit bekannt und zu Vorbildern gemacht hat. 1977, kurz nach seinem 15. Geburtstag, hörte Rick von einem Wohltätigkeitslauf für einen verunglückten Sportler und bat seinen Vater dabei, mitzumachen, mit ihm. Dick, also der Papa, der alles andere als ein Langstreckenläufer war und sich erst von einem Herzinfarkt erholt hatte, überlegte nur kurz, dann setzte er Rick in seinen Rollstuhl und lief mit ihm die 5 Meilen. Also ich glaube, das war jetzt nicht das erste Rennen, aber auf jeden Fall schaut er fertig aus. Doch was Rick an diesem Abend mühsam mit seinem Kopf in seinen Computer tippte, veränderte das Leben der beiden Männer. Rick schrieb: Dad, wenn wir laufen, habe ich das Gefühl, nicht mehr behindert zu sein. An diesem Abend beschloss Ricks Vater, dafür zu sorgen, dass sich sein Sohn so oft wie möglich wie ein gesunder, nicht behinderter Junge fühlt. Als Team Hoyt haben Rick und Dick seither an vielen Sportevents teilgenommen, sogar am Ironman. Ein Triathlon, bei dem man 4 Kilometer schwimmt, anschließend noch 180 Kilometer Rad fährt und dann noch einen vollen Marathon läuft. Krass, oder? Und davon gibt es auch ein paar Aufnahmen und das wollen wir uns jetzt einfach ansehen. When all I would do is forever, forever worship you. I can only imagine. Also der Rick, der hätte es niemals ohne seinen Papa geschafft, oder? Aber mit ihm war es möglich. Und wenn ich jetzt da auf die letzte Folie schaue, nochmal, ohne Papa im Himmel schaffen wir das nicht. Aber wenn wir Jesus einladen in unser Leben, sagen: Jesus, komm, hilf mir. Dann kommt dieser himmlische Vater an unsere Seite und er möchte, dass wir den Lauf beenden. Ich lese nochmal diese Verse. Er selbst, der Gott des Friedens, erheilige euch ganz und gar und bewahre euren Geist, eure Seele und euren Leib unversehrt, damit ihr ohne Tadel seid bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Gott, der euch beruft, ist treu. Er wird es tun. Ich möchte euch einladen, lasst uns aufstehen. Es ist letztendlich so viel Gnade. Ja, einfach erhebt euch. Dieser Text endet nämlich mit folgenden Versen. Es ist so viel Gnade und darum endet Paulus auch diesen ganzen Brief und er sagt: Die Gnade Jesu Christi, unseres Herrn, sei mit euch. Wir brauchen Gottes Gnade, seine Hilfe und ich möchte es einfach ins Gebet bringen. Also wenn du sagst, ja, ich brauche Gottes Hilfe in meinem Leben, so zu leben wie ein Heiliger, dann kannst du einfach deine Hände ausstrecken oder deine Hand heben, einfach als Zeichen davon, dass du einfach reagieren möchtest darauf. Und ich schließe mit einem Gebet. Jesus, danke, dass du den Weg freigemacht hast zum Vater, dass wir durch dich Kinder Gottes sein dürfen. Und Vater im Himmel, ich danke dir, dass du da bist in unserem Leben, wenn wir uns dir öffnen, wenn wir dich reinlassen. Und so bete ich, Heiliger Geist, dass du kommst mit deiner Gegenwart in unserem Leben, uns erfüllst mit deiner Kraft, dass wir diese eigentlich unmöglichen Dinge leben können, dass wir geduldig sind, dass wir Liebe haben, dass wir Freude haben. All die Dinge, die so wunderbar sind, aber so schwierig teilweise umzusetzen. Komm du in unser Leben, wirke du in unserem Leben, wir öffnen uns dir, wir wollen dir Ehre geben, letztendlich. In Jesu wunderbaren Namen bitte ich das. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.gottesdienst.de. fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.